Hey, bevor wir beginnen, hier noch ein paar Anmerkungen. Es gibt viele Formate und Medien in Münster, die sich mit den Lichtgestalten der Stadt beschäftigen. Politik, Stadtgesellschaft und Wirtschaft stehen dabei im Vordergrund. Wir geben nun den Menschen eine Stimme, die sonst im Hintergrund bleiben, die aber gleichermaßen zu uns gehören. Wir möchten Verständnis und Toleranz für diejenigen schaffen, denen es nicht gut geht wie uns. Damit schließen wir die Lücke zwischen sozialer Benachteiligung und glanzvollen Privilegien ein wenig. Dieses Format steht für Wertschätzung, für Vielfalt, für Verständnis für Schicksale und für den Abbau von Vorurteilen. Danke fürs achtsame Zuhören. Eine Sache noch. Alle 5 Episoden stehen euch direkt zum Download und Streaming auf allen gängigen Streamingdiensten wie Apple, Spotify und Co. zur Verfügung. Achtung, Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen behandelt wie sexuelle und sexualisierte Gewalt, Diskriminierung, Drogenkonsum, Suizidversuche und Traumata. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Für Engagement gibt es keine Alternative. Los geht's.
Ja, hallo, ich bin David Oehr, komme aus Hamm, bin da geboren. Ich bin jetzt 40 Jahre, werde in 3 Wochen 41. Ziemlich schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Mein Vater hat mich aus dem Kindergarten entführt, wegen Scheidung. Ich bin Scheidungskind. Musste dann mit 12 Jahren in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, wegen ADHS-Auffälligkeiten in der Schule. Ich kam mit 14 da raus und damals war ADHS von den Krankenkassen nicht anerkannt. Da haben die gesagt, ich wäre eigentlich gesund. Ja, habe ich angefangen, Marihuana zu rauchen. Da habe ich gemerkt, das hilft mir. Meine Eltern haben aber deswegen Stress gemacht, haben mich dann auch vor die Tür gesetzt. Da habe ich natürlich falsche Leute kennengelernt, bin dann in die Szene abgerutscht. So habe ich viel von der Szene gesehen, von der Straße. Ich kenne eigentlich jede Platte hier so. Und die Szene hat sich sehr stark verändert. Wegen diesem Kokainwelle, die jetzt gerade hier am Laufen ist. Alles viel krimineller geworden, Leute sind aggressiver geworden. Aber so die Szene, so die Obdachlosen-Szene, die ist, hält ziemlich stark zusammen. Also ich bekomme Rente und ergänzende Grundsicherung, das sind 440 Euro im Monat. Das reicht natürlich nicht. Und wo ich noch richtig drauf war, bin ich halt schnorren gegangen am Bahnhof. Da dauert das eine Stunde, hat man 15 Euro. Wenn man 5 Stunden schnorrt, hat man 70 Euro. Das reicht dann für einen Tag. Ne? Muss man halt 5 Stunden die Leute anbetteln. Vor einer Haftanstalt, also vor einer Haft war das noch ganz einfach. Jetzt, nachdem ich da draußen bin, nach 9 Monaten, konnte ich noch keinen ansprechen, weil ich mich irgendwie, diese Überwindung ist weg. Das war vorher, war mir das egal, weil ich vorher nur den Stoff haben wollte und nicht drüber nachgedacht habe, dass ich mich da schäme. Jetzt, wo ich nicht mehr drauf bin, wenn ich ein Bier haben möchte, also ich kann nur meine Freunde fragen, die ich kenne, also nicht Freunde, aber die Bekannten, die ich habe hier, ob die einen Euro haben als irgendwelche Fremden. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, seitdem ich aus der Haft raus bin. Weil einfach dieser ganze, der Rhythmus ist weg. Ne? Bin ich auch froh drüber, dass ich nicht mehr den ganzen Tag nur Geld hinterherlaufe, um mir Drogen zu kaufen. Also ich kam mit 14 Jahren aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da war ich natürlich immer noch nicht ganz so am Laufen, wie man normalerweise läuft. Wo ich dann das erste Mal Marihuana geraucht habe, habe ich gemerkt, dass ich beruhigter bin, fokussierter, sozialer, umgänglicher. Aber meine Eltern haben das halt nicht so gesehen und dachten halt, das wäre jetzt Problematik, weil ich halt Drogen nehme. Und ich bekomme das jetzt auf Rezept und mache keine Straftaten mehr deswegen, kann ja ganz legal damit rumlaufen. Und ja. Dann bin ich aber leider schwer drogenabhängig geworden. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich mich wieder gefangen habe. Viele Therapien gemacht habe, aber alles nicht funktioniert, Therapien. Außer dann, wo ich selbst Therapie gemacht habe, so mit mir selber, weil die Ärzte kamen irgendwann Zugriff zu mir. Und ich habe dann selber mir angefangen zu helfen, indem ich meine Problematik selber erkannt habe. Und dann konnte ich die auch bearbeiten. So, ne? Ja. Ja, das Problem war, dass halt der Mann, der mir damals Marihuana verkauft oder andere Drogen am Start hatte, weil es war ja nicht legal, es in der Apotheke zu erwerben. Ich musste zum Dealer gehen und der hat auch andere Substanzen. Und irgendwann probiert man auch andere Substanzen aus und dann rutscht man natürlich da rein. Aber ich denke eher, dass die Einstiegsdroge eigentlich das Rauchen ist. Die Zigarette alleine schon macht ja schon sehr stark abhängig. Dann raucht man schon und wenn man dann ein bisschen was Grünes da rein tut, ja, ist auch nicht ein großer Unterschied. Ne? Ja, ich finde, man sollte damit besser umgehen mit der ganzen Drogenpolitik. Und ja, ich habe damals eine Anklage bekommen wegen Marihuana-Besitz. Da stand drauf, dass ich Marihuana gehabt habe, ohne eine Genehmigung zu besitzen. Da dachte ich mir, wie eine Genehmigung? Habe ich mich erstmal informiert, Genehmigung, wie geht das? Und dann habe ich mich da schlau gemacht im Internet, wie das alles funktioniert, wie man da den Weg einsteigt, und habe dann viele Ärzte angesprochen, bis ich dann den richtigen Arzt gefunden hatte. Der hat sich dann darauf eingelassen und dann hatten wir auch die Genehmigung. Aber die Apotheken in Münster, ich war ja der Erste damals, 2014, da haben die Apotheken gesagt, nee, wir wollen kein Marihuana lagern, weil werden wir überfallen. Aber haben literweise Methadon und andere Betäubungsmittel da schrankweise voll, aber machen sich Sorgen wegen kleinen Tüte Marihuana. Ja, und da hatte ich eine Ausnahmegenehmigung nach § 3 Absatz 2 des BTMGs als selbsttherapierender Patienten, so in ärztlicher Aufsicht. Und dann habe ich mich als Selbsttherapie mit Marihuana. Und das hat funktioniert. Seitdem bin ich vom Kokain weg, vom Heroin weg. Trinke noch ein bisschen Bier. Also besser als vorher. Ich war mal echt neben der Spur so, ne? Ja. Ich bin immer ausgerastet. Wenn ich meinen Willen nicht gekriegt habe, dann bin ich total ausgeflippt und war aggressiv und Impulskontroll gestört. Ganz stark. Ja. Das war, weil ich habe viel mitgekriegt. Mein Papa wollte meine Mama ein paar Mal abstechen und immer Scheiben eingeschmissen und mich aus dem Kindergarten entführt. Also eine ganz schlimme Kindheit. Meine Eltern haben sich immer um mich gestritten. Mein Vater wollte mich haben, meine Mutter hatte mich. Und mein Vater wollte mich natürlich irgendwie zu sich holen und das auf allen möglichen Weisen gemacht. Ne? Und ja, dann ist natürlich klar, dass man dann irgendwie komisch aufwächst, so, ne? Man weiß ja gar nicht, man hat überhaupt keinen familiären Halt. Da ist ja jetzt nicht irgendwie so vernünftige Liebe oder so. Da ist ja einfach nur so, immer versteckt den, zu Oma tun, dann gucken, dass wir da nicht finden, dann wieder umziehen, neue Schule, wieder umziehen, neue Schule, wieder umziehen, neue Schule, neue Freunde. Ja, dann kann man sich doch gar nicht integrieren irgendwie, ne? Ist ja auch nicht einfach, den Eltern zu erklären, weil ich rauche Gras, das hilft mir jetzt voll. Wo die das erfahren haben, die sind abgedreht, ne? Ist viel vorgelaufen, viel vorgefallen damals bei dem Auszug, wo die mich rausgeschmissen haben. Ich habe dann gedacht, ich habe ja kein Geld. Habe ich von Eltern meinen Safe mitgenommen, der natürlich voll mit Geld war und Diamanten und allen Scheiß, die Juweliere. Und da hat die natürlich voll Stress gemacht, meine Mutter. Habe das Auto auch noch geklaut, den Mercedes, mit 15 Jahren. Habe dann nach 3 Tagen alles wieder zurückgegeben. Habe dann gesagt, ja. Wenn ich keinen Ärger kriege und keinen Hausarrest, dann gebe ich alles wieder ab. Aber natürlich nicht geklappt. Haben mir die Sachen genommen und ich durfte trotzdem nicht nach Hause. Ja, und seitdem, sag ich mal, für Drogen seine Eltern beklaut, ist natürlich ziemlich schlecht. Ne? Das ist natürlich viel, ist ein großer Vertrauensbruch, sag ich mal. Ne? Man ist das eigene Kind und man dreht dann ab und nimmt da erstmal einen Landsafe mit. Ist natürlich dumm gelaufen. Ne? Nur ich habe dann auch gedacht, was soll das? Die haben ja genug Geld, ich schmeiße mich raus, ohne was, ne? Und ja, das war einfach eine Impulskontrollstörung. Ich habe einfach dumm gehandelt, nicht drüber nachgedacht einfach. Und dann gab es keinen Weg zurück mehr. Das Problem ist ja auch, da meine Eltern Pfandleiher sind. Wir haben ja, meine Eltern stehen hinter einem Panzerglas und Drogensüchtige kommen zu uns, bringen Gold. Und meine Eltern geben denen Geld für Drogen. Und wenn dann der eigene Sohn Drogen verkauft, ist das natürlich ziemlich schlecht. Ne? Und dadurch haben meine Eltern sich natürlich auch für mich geschämt und haben dann gesagt, guck mal, viele haben in Bern dann rumerzählt, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, guck mal, der kleine Öhr, der macht Leute süchtig und dann gehen die Süchtigen zu den Eltern, klauen Gold, bringen das zu den Eltern von David und dann verdienen die Eltern dran Geld und der Haus verdient auch Geld an den Drogen. Und dann haben Eltern sich natürlich super für mich geschämt, ne? Ja. Und das hat meine Mutter mir nie verziehen, ne? Ich wurde ja auch in der Schule beim Drogenhandel erwischt, hat gesagt, du verkaufst an der Schule Marihuana. Ja, ich bin doch selber Schüler, ich rauch doch selber. Ne, ist ja nicht, dass ich an der Schule als erwachsener Mensch stehe und den Kindern Drogen verkaufe. Ich bin selber noch ein Kind gewesen. Ne, ist ja ganz normal, dass man mit seinen Freunden dann raucht. Aber meine Mutter hat das voll falsch gesehen. Sie sagt dann, du verkaufst Drogen an der Schule, dies, das, bla, bla, bla. Mama, ist nur Gras, ist doch nichts Schlimmes so, ne? Aber für die war Gras wie Heroin. Mein Opa sagt immer, irgendwann spritzt sie noch tot mit deinem Haschisch. Und dann hat meine Mutter mich ja oft gesehen, ne? Die hat oft die Hunde vorbeigebracht, dass meine Großeltern auf die Hunde aufgepasst haben. Da hatten wir ja Kontakt miteinander. Aber ich habe auch Versteigerungen geholfen, dass wenn wir Versteigerungen hatten, dass ich da Sachen vorgeführt habe oder Geld eingesammelt habe oder so. Das war alles, das lief die ganze Zeit. Erst wo das dann anfing, dass ich in Münster abgerutscht bin, war das so, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ne? Meine Mutter wohnt in Bochum, mein Vater wohnt in Hamm, ich bin hier in Münster. Wir haben nur den Laden da und da kann ich den dann Panzerglas sehen, da habe ich auch nichts von. Ne? Und ja, ist ja keine Nähe, die da ist, wenn man in der Panzerglas steht. So, ich bin wie ein Kunde. Ich komme da rein, rede mit ihr, das ist wie, als wenn da ein Kunde steht. Ne? Ja. Und seitdem ist das nicht mehr so, dass wir zusammenhalten, sag ich mal. Sie wünscht sich das zwar immer, dass ich auf der richtigen Spur bin. Jetzt sagt sie auch, es läuft gerade gut. Na, ich habe meinen Bruder ja besucht letztens. Der ist Juli hier vorne und dann sehe ich den oft. Dann kann ich einfach hingehen zur Hafenstraße, kann ich den sehen. Meine Eltern sind jetzt in Rente, mein Bruder leitet die ganzen Geschäfte. Ich habe mit 16 dann die ersten Pflanzen gehabt. Ne, da habe ich ein paar ausprobiert, gibt ja ganz viele Genetiker. Ne, und da habe ich geguckt, welche Genetik wie wirkt und so. Und so habe ich dann das System kennengelernt halt. Ne. Wo meine Eltern mich rausgeschmissen haben, war ich 15 Jahre alt. Und dann meine Freunde mal alle auf Partys im Arm gehen, die waren ein bisschen älter, schon 18, 19. Und dann bin ich mal zum Haberkamp gefahren und zum Depot. Da gab es ja alles, was man haben wollte. Und dann jedes Wochenende feiern, das ging dann 10 Jahre so. Immer auf Festivals gefahren, Hardcore-Partys, also nur noch auf Partys. Und hab da auch, ist ja verjährt, hab dann natürlich auch Drogen da verteilt, ne? Ist ja klar. Und ja, so ist man dann in die Partyszene reingerutscht, ne? Und irgendwann war das halt, dass man auf harte Drogen kommt, dann kann man nicht mehr feiern und gehen, geht ja am besten nur einschlafen und neben der Spur. Und dann hat sich das halt verlagert von Partyszene auf Hardcore-Szene und jetzt, ja. ...2006 habe ich in Rooksu gewohnt und dann wurde ich beim Drogenhandel erwischt und habe aber Substanzen gehandelt, die ich gar nicht konsumiert hatte. Und wollte dann Paragraph 35, Therapie statt Haft machen. Aber eine Anwältin sagt, das geht nicht, weil du mit harten Drogen handelst, aber die nicht nimmst, du rauchst nur Gras. Und dann habe ich gesagt zu meiner Anwältin, ja, wenn ich jetzt süchtig wäre, dann könnte ich doch Therapie machen. Und da habe ich einen Kollegen losgeschickt, der hat mir dann Heroin gekauft und da habe ich mich abhängig gemacht, weil ich dachte, ich gehe in Therapie und dann brauche ich nicht einen Knast, weil ich Angst hatte, dass ich enterbt werde. Total dummer Gedanke eigentlich. Ja, und dann mit einmal waren 15 Jahre um. Ja, so ist das passiert. Das war eigentlich total dumm. Es war einfach, habe ich selber. Also, das ist eine krasse Geschichte, aber so ist es halt passiert. Ne? Ich habe dann gedacht, wenn ich drauf bin, dann kann ich Therapie machen und dann ist ja ganz einfach, davon wegzukommen. Ist ja kein Problem, ich bin ja stark genug. Aber dass das so im Kopf so einschlägt, habe ich nicht gedacht. Ne? Dann habe ich dann 2006. Die Wohnung verloren, hab dann Therapien versucht, 7 Stück, hat alles nicht geklappt. Hab bei meinen Großeltern gewohnt in Drensteinfurt von 98, da war ich 18. Ich war dann erstmal 4 Jahre auf der Straße, da habe ich meinen Großeltern eingezogen. Aber die waren dann irgendwann mit mir überfordert, weil ich halt dann nur Experimente gemacht habe, nämlich Forschungen mit irgendwelchen biologischen Sachen, bis dann das SEK kam. Weil von dem SEK-Einsatz habe ich, ich war auch an dem Tag voll auf LSD, hatte eine schwere Psychose, weil kann man sich ja vorstellen, eine ganze Stadt, da Dorf evakuiert wird und man mitgenommen wird und in ein Rochus-Krankenhaus da fixiert wird und das auch ganz auf LSD, dass man dann guten Schlag wegkriegt. Da musste ich einmal ins Kartoffelhaus, weil ich gar nicht in der Lage war, mit dem Vermieter zu sprechen. Ich habe ein halbes Jahr gar nicht gesprochen, weil ich so einen Schlag davon weg hatte. Und das hat sich dann irgendwann normalisiert durch Medikamente. Ja, und nach 3 Jahren Christophorushaus bin ich da rausgegangen. Und nach 3 Jahren ging das nicht mehr. Das geht nur maximal 3 Jahre. Und die haben mich dann einfach sozusagen vor die Tür gesetzt. Und dann war das auch über. Da wollte ich meine Eltern und Großeltern nicht mehr strapazieren. Eigentlich ist meine Wohnung da eingerichtet, weil ich war jetzt seit 7 Jahren nicht da, weil ich mich irgendwie dafür schäme, dass das so passiert ist. Weil es ja auch Ansehen meiner Familie, wenn da mit einmal die ganze Straße blockiert wird. Wir haben halt die Nachbarn evakuiert, weil die dachten, ich würde da Sprengstoff herstellen, obwohl uns Drogen waren. Und ja, natürlich peinlich dann für meine Familie. Und deswegen schäme ich mich dafür und halte mich da ein bisschen fern. Kontakt mit meinen Eltern habe ich schon. Wir haben ja das Pfandhaus hier. Ich gehe da ab und zu mal hin und rede mit denen. Aber die sagen immer, lass dir helfen. Aber wie soll mir einer helfen, wenn, keine Ahnung. Also irgendwie kann man sich nur selber helfen, würde ich sagen, ne? Das Problem war, dass man dann mit 60 Junkies in einem Raum sitzt und alle labern über Sucht, Druck hier, da Pitch, da und da die Droge, beste Droge. Und dann hört man sich das 3-4 Tage an und denkt nur im Kopf an Drogen Und dann ist dann passiert der Rückfall automatisch, ne? Deswegen konnte ich immer alleine besser Therapie machen für mich selber. Da habe ich mein eigenes Problem und muss mir nicht irgendwelche Leute reinziehen, die mich voll heiß labern, ne? Und das war halt immer das gleiche Problem, ne? Oder manche Therapien waren halt mit meinem ADS überfordert, weil ich super aktiv war. Die wollten mich dann ruhig stellen, aber ich wollte mich nicht ruhig stellen lassen. Und ja, die waren überfordert, bis ich dann Therapie gemacht habe mit Doppeldiagnose, hat aber auch nicht funktioniert. Erst wo ich dann halt selbsttherapierender Patient war, dann fing es an, dass ich wirklich mein Problem selber gelöst habe, weil ich wollte halt was ändern, ne? Und habe dann selber geguckt, wo ist das Problem bei dir so? Warum nimmst du Drogen? Warum schaffst du es nicht, dein Geld einzuteilen? Warum rennst du immer wieder zu den falschen Orten hin? Warum lässt du dich beeinflussen und sowas? Und wo ich das dann gesehen habe, wie das überhaupt funktioniert, ja, habe ich dann begriffen, dass ich irgendeine andere Abwechslung brauche. Da habe ich Gott sei Dank eine Freundin kennengelernt, auf dem Bremer Platz. Die hat mich dann davon weggehalten, weil die nimmt keine Drogen, die braucht Methadon, die ist im Methadon-Programm. Und hat sich dann immer noch was dazu gekauft. Und dann war sie schwanger von dem damaligen Freund. Und da haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihr immer ein bisschen was vermittelt, so, ne? Gezeigt, wo sie hingehen kann, das bekommt. Und irgendwann hat sie mich dann einmal mit nach Hause genommen und hat mich dann 2 Monate nicht mehr gehen lassen. Ja. Und seitdem sind wir zusammen. Weil dann hatte ich einen Tagesablauf, einen ganz anderen Tagesablauf. Ne? Bin schwimmen gegangen, Enten füttern, spazieren, zelten, ganz normale Sachen gemacht. Und dann mit einem hatte ich einen ganz anderen Tagesrhythmus, den ich vorher nicht hatte, weil ich hatte nicht den verlorenen Rhythmus. War immer nur Geld besorgen für Drogen, wo nehme ich die Drogen, nicht erwischen lassen. Und das ein paar Jahre lang ist ja dann irgendwie ein Lerneffekt, den man dann hat. Ne? Man hat das ja gelernt dann, man steht morgens auf und das läuft dann automatisch ab, das Programm. Und um da auszubrechen, braucht man halt irgendeine andere Struktur. Und diese hat Bianca mir gegeben, die jetzt leider gerade in Haft sitzt, wegen Schwarzfahren, also das ist nichts Schlimmes. Meine Ex-Freundin ist gestorben, an ihrem Erbrochenen erstickt. Wir haben eine Party gefeiert und ich bin abends schlafen gegangen und sie war noch wach. Und wo ich dann morgens wach geworden bin, lag die kalt neben mir und war erbrochen erstickt bei mir im Bett. Da haben wir Polizei gerufen, und Krankenwagen, Polizei kam dann auch, hat Hausbesuchen gemacht. Ja, wie das passiert ist, weiß ich nicht, ich habe ja geschlafen. Ne? Ist einfach, ich bin morgens wach geworden und die war erbrochen erstickt. Ja, ich war total in der Spur, ich habe das erst gar nicht realisiert. Das war Katastrophe. Ich musste da erstmal in die Klinik. Ich brauchte Antidepressiva und Beruhigungsmittel und also das war Katastrophe. Ne? Ich wollte die morgens im Arm nehmen, die war eiskalt. Ich dachte, da muss man erstmal realisieren, so, hä, ist ja nicht normal. So. Ja, das war hart. Ne? Das ist bei meiner Oma passiert. Das war 2014. Da hatte ich auch ein bisschen den Halt dann verloren. Wir waren 7 Jahre zusammen. Also ich habe Bewährung gehabt und habe in meiner Bewährung, ja, ich habe im Huck, im Haus der Wohnungslosenhilfe, 11.500 Euro gefunden, eine Trainingsjacke, die auf dem Mülltonne lag und habe dann in 10 Tagen 6.000 Euro verkokst und wurde dann mit Kokain und 3.500 Euro noch erwischt und da musste ich vor Gericht und da haben die gesagt, ja, rufen wir deine Bewährung, da wurde meine Bewährung halt wieder rufen. Da musste ich halt 9 Monate in eine Kiste, ja. Weil ich halt auf den Kokain ein bisschen aggressiv war. Da hab ich einen Taxifahrer angefahren, da habe ich dir meine Bon ins Gesicht gehauen, den Polizisten auch noch eine reingehauen. Und da haben die gesagt, jetzt kriegst du erstmal einen 64er, auf Bewährung aber, Forensik, ja. Wir haben im HDW eine Kleiderkammer und wir tauschen untereinander oft auf Wäsche. Und wenn dann im Badezimmer eine Trainingsjacke nachts um 2 Uhr rumliegt und ich guck mir die an, weil ich mir die anziehen möchte, ob ich die haben möchte, guckt in eine Seitentasche rein und findet einen Umschlag mit 23 500-Euro-Scheine, dann sagt kein Obdachloser, das gebe ich jetzt ab. Geht ja gar nicht. Wenn man 11.500 Euro in der Hand hat, dann gehen die Alarmglocken an. Dann denkt man sich, bin ich ein Jackpot. Und jetzt hängt da heute ein Aufkleber an der gleichen Stelle, da steht Glücksgriff. Habe ich da nicht hingeklebt, war irgendein anderer. Was ein Zufall, dass es da klebt. Finde ich da lustig eigentlich. Echt, da steht echt... Auf der mit Glücksgriff war es, ne? Ja, ich habe Ennis 500 Euro geschenkt und anderen Leuten viele geschenkt. Einer, der bei mir im Zimmer war, den kannte ich gar nicht, mit 250 Euro geschenkt. Ja, Obdachlosen viel verschenkt. Robin Hood gespielt. Ja, ich finde, wenn jeder sich gegenseitig helfen würde, Hand in Hand ist a Wonderland, dann hätten wir das Paradies auf Erden, ne? Und da die meisten Menschen immer nur an sich denken und nicht an andere, haben wir halt diese Art von Politik und diese Art von Umgang miteinander, ne? Und da die Menschen in der Obdachlosenszene alle ja nicht viel haben und wissen halt, der andere hat nicht viel, und wenn dann einer was hat, dann teilen die das. Dadurch ist halt mehr so ja, ein Zusammenhalt da, was bei den Junkies halt nicht so ist, was mehr in der Obdachlosenszene ist. Und wenn man dann mal Geld findet, ist ja klar, dann helfe ich gern Leuten, die obdachlos sind, und sag, hier, guck mal, kauf ein neues Zelt oder geh einkaufen oder was weiß ich was. Ne? Ich habe jetzt keinen Junkies großartig was geschenkt, nur halt den Obdachlosen, die halt nicht viel haben. Weil ich wollte denen halt helfen, ne? Und habe das gerne getan. Weil wenn das jeder machen würde, dann hätten wir halt eine bessere Gesellschaft. Die schreiben zum Bahnhofstraße 62, ne, da bin ich ja gemeldet als Obdachloser. Die meisten Obdachlosen sind ja Bahnhofstraße 62 gemeldet. Und da geht die Post für einen hin. Ansonsten habe ich einen Betreuer vom SKF, Sozialkatholische Frauen. Das ist mein Betreuer, den habe ich mir damals genommen, wo das mit der Psychose war, wegen dem SEK-Einsatz bei meinen Großeltern. Und habe ich mir freiwillig genommen. Dann kam dann die Post und dann gab es die Gerichtsverhandlung. Ich bin da hingegangen, ich drücke mich ja nicht. Und dann hatte ich einen Stellungsbefehl, habe angerufen und gesagt, nee, ich muss ein paar Sachen erledigen und dies und das. Haben wir das verschoben, habe ich mich nicht drum gekümmert und haben sich unter der Dusche weggeholt im Hook morgens. Kamen die und haben gesagt, du musst jetzt mitkommen. Da haben sie mir noch zwei Bier am Kiosk geholt. Und dann konnte ich die zwei Bier noch schnell trinken vor der Haftanstalt und da haben sie mich da eingesperrt. Aber gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also da drin, ich bin ja jetzt ein Mensch, der ziemlich umgänglich ist und habe darin viel Spaß gehabt und viele Leute kennengelernt. Und mit den Beamten kam ich auch gut klar. Also ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, da drin sind vielleicht voll die schlimmen Leute und irgendwie alles krumm und dies und das. Klar sind auch krasse Sachen passiert. Eine Zahnbürste hat sich da, gegenseitig haben die sich abgestochen, aber ich habe damit nichts zu tun gehabt. Und ich habe mich da von den ganzen Leuten ferngehalten, die jetzt irgendwelche krassen Sachen da gemacht haben. Nur mit den Leuten abgehangen, mit denen ich auch so, sag ich mal, auf einer Höhe bin, die auf meinem Level sind sozusagen, ne? Nicht die ganz schwer Kriminellen, da sind ja auch heftige Leute dabei gewesen, die gegen Mord saßen und so. Von denen habe ich mich halt einfach ferngehalten. Und so kam ich da gut durch, ne? Auch auf den Zelle gute Leute gehabt und ja. Seitdem das mit dem SEK-Einsatz da war, seitdem schäme ich mich einfach dahin zu gehen. In den 7 Jahren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wenn ich da hingehe. Ja, dass mir das mega leid tut und dass ich gerne alles anders machen würde und anders gemacht hätte, aber es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Und was soll ich da jetzt machen? Ne? Außer mich schämen dafür, kann ich nichts machen und versuchen, das Beste noch irgendwie umzuwenden. Dass ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt 40 Jahre alt, reicht doch irgendwann mal, dass man Faxen macht. Ne? Wird ja auch nicht jünger. Und ich habe keine Lust, nochmal in die Kiste reinzugehen in Haft. Und deswegen, ja. Ich denke, wenn ich das hinkriege, dass ich eine Wohnung habe, meiner Freundin zusammen wohne und die dann mal anrufe und vielleicht mal einlade auf einen Kaffee, dass das dann irgendwie sich wieder normalisiert. Wie bringe ich die Tage um? Also in letzter Zeit, seitdem ich also außer Haft bin, ziemlich ruhig. Ich versuche, keine Straftaten zu begehen. Ich versuche nichts, mich großartig reinzupfeifen. Ne? Ja, dann gehe ich raus, ist eine Stunde auf der Treppe vorne beim Hook, bis man dann gesagt bekommt, hier soll man nicht sitzen. Dann verlagert sich das einmal zum HDW, bis dann die nette Frau Papenbech sagt, hier geht das auch nicht. Und dann verlagert sich das zum Sitting Bull Parkplatz, wo wir Gott sei Dank chillen können. Und ja, dann verbringt man einen Tag und hängt miteinander ab, trinkt ein bisschen Bier, raucht seine Zigaretten. Oder raucht doch mal einen Joint oder so, ne? Mit Freunden, also mit Leuten, die da abhängen, so. Das sind ja keine Freunde, aber mit den Geselligen da. Und ja, dann ist der Tag irgendwann um, ne? Und dann ist man froh, dass man keine Faxen gebaut hat, ne? Was ich vorher mal viel gemacht habe. Und ist ja jetzt auch ein großer Umschwung, so, ne? Das ist ein ganz anderer Ablauf, Tagesablauf. Vorher habe ich halt mich immer nur um meine Drogen gekümmert, was ich jetzt nicht mehr mache. Ja, bin ich morgens aufgewacht und entweder hatte ich noch was zu rauchen oder nicht. Und wenn ich was hatte, habe ich mir dann erstmal einen Stein geraucht, weg. Und dann, mein Kopf war immer nur dabei, ich brauche noch mehr. Dann bin ich rumgelaufen, habe die Leute schon angebettelt morgens. Das habe ich dann 2-3 Stunden gemacht, bis ich dann so 40, 50 Euro hatte. Und da habe ich mir dann ein halbes Gramm gekauft. Das war dann 50 Euro in einer halben Stunde weg. Und dann läuft man wieder rum und schnurrt dann da rum und da rum. Und dann, ja, das war den ganzen Tag gemacht, von morgens bis abends. Ne? Also so straftatenmäßig. Also ich habe nie Raubüberfälle gemacht oder so. Klauen immer nur das, wenn ich was zu essen haben wollte. Ich habe, glaube ich, kein Parfüm beschaffen können, dass ich Parfüm verkaufe für Drogen oder so. Das Schnurren finde ich halt viel einfacher. Und das macht, tut keinen weh und da verletzt sich keinen. Sonst war es halt immer der Drogenhandel, der mich über Wasser gehalten hat. Aber es ist ja alles jetzt vorbei, weil ich habe die Grenze überspannt so, ne? Ich habe keine Lust, in Paragraph 64 zu gehen, in die Forensik. Ja, aber so, so aggressive Straftaten, ich bin kein Räuber oder sowas, ne? Sowas mache ich nicht. Ja? Obwohl mich die Sucht halt krass im Griff hatte. Wenn man süchtig ist, dann man fühlt sich immer krank, man hat Schmerzen, man fühlt sich unwohl, ne? Und das macht doch keinen Spaß mehr. Früher, wo man angefangen hat, Drogen zu nehmen, war das auch Spaß. Aber irgendwann ist es kein Spaß mehr, das ist nur noch ein Gesundmachen. Man ist krank und man fühlt sich scheiße und dann nimmt man was, dann fühlt man sich normal. Das ist nicht so, dass man sich dann gut fühlt oder so, ne? Das ist einfach nur normalisieren. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die meisten das nicht erkennen und dann versuchen, da raus auszubrechen, ne? Und ja, der Tagesablauf hat sich, seitdem ich keine Drogen mehr nehme, sehr stark verändert, weil vorher war es halt immer so, dass ich halt immer rumgerannt bin, immer nur wegen dem Stoff und jetzt mehr ruhig. Jetzt Winter habe ich natürlich ein bisschen Bammel vor, habe ich nicht so große Lust drauf, weil man weiß nicht, wo man hin soll. Man wird überall weggeschickt, den ganzen Tag ist super kalt, ne? Und ja, der Winter ist ziemlich schlecht hier in Münster, wenn man obdachlos ist. Ja, dadurch, dass die Stadt aufgewertet wird, gibt es halt viele wenig Orte, wo man abhängen kann, weil man überall weggeschickt wird, weil man immer, sag ich mal, wie so ein Schandfleck so, du störst hier, weil das passt jetzt nicht ins Bild der Gesellschaft oder der Umwelt oder der Nachbarn oder so. Und überall wird man weggeschickt, ne? Und dann sagen die Leute, ja, geh doch zum Bremer Platz. Ja, was soll ich nach dem Bremer Platz? Das sind doch nur Junkies, ne? Da will ich mich ja fernhalten. Und vom Hook kann man auch nicht sitzen, weil das ist ja der Eingangsbereich, ist auch alles schlecht. Beim Flixbus wird man weggeschickt. Ne? Gott sei Dank gibt es noch den Sitting Bull Parkplatz, da dulden die das, dass man da abhängt. Aber wir räumen auch den ganzen Müll da weg, da sitze ich ja ziemlich oft rum. Das ist aber mehr die Obdachlosen-Szene und das ist ziemlich ruhig. Und ja, man sollte, ja, weiß ich auch nicht, einfach Plätze für uns zu schaffen, ne? Da geben die Stadt ja kein Geld aus. Die macht jetzt nicht einen Platz fertig so, renoviert das und baut das da alles, damit da Leute abhängen können, die nicht dem Stadtbild entsprechen. Ne? Und so ist es natürlich nicht einfach für die Leute, die obdachlos sind, irgendwelche Plätze zu finden, wo die abhängen können und da auch geduldet werden. Ne? Weil überall wird man halt weggeschickt. Ja, man bräuchte einen Ort, wo verschiedene Gruppierungen halt abhängen können, nicht an einem Ort, weil wenn jetzt alle am Bremer Platz abhängen, da haben wir in 2 Jahren noch 30% mehr Drogenabhängige von den Leuten, die jetzt noch obdachlos sind. Weil wenn die sich jetzt ganz nach da reinziehen, die ganze Sache, dann werden die auch verführt, ist ja ganz klar, ne? Und ja, ich sag mal, es ist nicht einfach. Wo soll man jetzt einen Platz schaffen? In irgendwelchen Parks, da sind Kinder, ne? Da ist ja auch schlecht, wenn die mit Alkohol rumsitzen und rumpöbeln und rumschreien, weil sie besoffen sind oder sich streiten. Ne? Wie der Sabazi-Park zum Beispiel oder die Engländer-Schanze. Und ich kenne nicht viele Stellen, die man jetzt umbauen könnte oder irgendwie was. Ich, keine Ahnung. Also die Drogenszene, der Konsum ist viel schlimmer geworden. Seitdem die alle auf Kokain sind, das macht es viel süchtiger. Vorher waren die halt viel auf Methadon und auf Heroin, das war halt eine ruhigere Szene. Jetzt sind die alle auf Kokain, auf Quack, nur noch am Klauen und am Abziehen. Und ja, was mir einmal passiert ist, das war krass. Da war ich vorm Hook unten am Schlafen auf die Treppe nachts. Und dann kommt echt einer vorbei, er sieht mich da mit dem Schlafsack liegen. Ich hatte gar kein Geld auf Tasche, gar nichts. Und er kommt echt zu mir mit dem Messer und will mich überfallen. Obwohl ich ein Obdachloser bin, der da mit dem Schlafsack liegt. Fand ich total Wahnsinn von ihm. Er wollte mich dann abstechen und wollte mein Geld haben. Ich bin gesagt, ich habe kein Geld, ich habe kein Handy. Er ist dann abgehauen, ich bin hinterhergelaufen, habe Handy rausgeholt, Polizei gerufen und dann wurde er auch festgenommen. Ja, das ist gefährlich geworden. Also da ist nicht nur ein Dealer, da hinten sind 6, 7, 8, 9 Dealer. Ja, und mittlerweile stehen da holländische Dealer da hinten. Also die mieten hier Wohnungen an aus Holland und sitzen da mit ihren Kilos hier in Münster rum. Und ja, das war vorher nicht so. Ne? Die haben ja auch gesehen, dass es besser ist, wenn die das Stoff hier direkt in Münster haben, als wenn jeden Tag 30, 40 aus Münster dahin fahren. Für 5 Euro kann man da abgestochen werden an eine Platte, wenn man Pech hat. Das habe ich schon oft mitgekriegt, dass da solche Sachen passiert sind. Und das war vorher nicht so. Ne? Vorher waren die, ich sag mal, da war das mehr so eine Szene, die zusammengehalten hat. Das ist jetzt nicht mehr. Jetzt guckt jeder nur noch auf sich selber. Jeder will das meiste abhaben da. Und keiner findet ein Ende. Weil bei Kokain ist das Problem, dass man raucht. Und das ist immer noch nicht genug. Ne? Man muss immer mehr. Von dem ganzen Queckmister. Und deswegen ist die Szene gefährlicher geworden. Und die Polizei hat das auch Probleme damit, ist ja ganz klar. Weil viel mehr Diebstähle passieren und viel mehr Straftaten. Das war vorher nicht so. Das ist erst seitdem um den Bahnhof diese ganze Queckszene da ist. Und die ganzen Kriminalitäten und Drogenhandel und vor allen Dingen irgendwelche Diebesgut in irgendwelchen Rucksäcken rumgeschleppt wird. Weil irgendwelche Leute irgendwelche Keller aufbrechen und so eine Scheiße. Nur um da in ihren Stoff zu kommen. Das war ja alles in den letzten Jahren nicht so schlimm. Hat sich alles erst seit dieser Welle da, dem Kokain, so verändert. Und das ist, also deswegen hänge ich auch nicht mehr ab, das ist einfach viel aggressiver geworden. Natürlich die Obdachlosen-Szene, die ist immer noch ziemlich ruhig, die hält ja zusammen, das kann man nicht vergleichen, ne? Die rauchen ja ein bisschen Gras, trinken Bier oder so, ne? Die helfen sich gegenseitig, die gucken, hast du einen Schlafsack, hast du dies, hast du das, am Bremer Platz, und das ist keiner, ob man einen Schlafsack hat, und da hilft auch keiner was, ne? Und wenn einer sagt, ich bringe morgen einen Schlafsack mit, da kann man sich sowieso nicht drauf verlassen, das passiert auch gar nicht. In der Obdachlosen-Szene, da, wenn man sagt, ich bringe morgen einen Schlafsack, dann bekommt man ihn auch, ne? Oder die sagen einem, wo man was zu essen bekommt, oder welche Stellen gerade aufhaben, oder wenn irgendwo Kleidung verteilt wird oder so, dann unterrichten die sich alle gegenseitig davon und sagen, hier, das ist so. Das passiert hinten nicht in der Drogenszene, ne? Deswegen halte ich mich halt vom Bremer Platz fern, ne? Obwohl ich gut finde, dass es den Bremer Platz gibt, weil wenn das da nicht wäre und das wäre irgendwo in Wohnungen und hinter Häusern, hinter geschlossenen Türen, wüsste keiner, was in Münster hier läuft. So hat die Polizei das im Griff, finde ich. Und die Leute, die da am Bremer Platz wohnen, die ganzen Menschen, die Bewohner, die sind ja daran gewöhnt, dass das da so läuft. Und ich finde, da hat man das unter Kontrolle. Es sollte auch so bleiben, finde ich. Ne? Eigentlich, sag ich mal, habe ich nur meine Freundin. Das ist die Einzige, die ich vertraue. Allen anderen, das ist nicht mehr so. Früher, wo ich noch in der Kiffer-Szene war, da war das anders. Da hat man sich noch gegenseitig vertraut und da konnte man auch noch Geld leihen. Das geht jetzt alles nicht mehr. Außer in der Obdachlosen-Szene, klar, da leihen die Leute sich schon gegenseitig aus. Aber hinten, das kann man alles vergessen. Ja. Und Freunde, nee, die Leute haben alle nur eins im Kopf, das ist nur Konsum. Ne? Und ja, ist ganz schlimm geworden. Also ich weiß nicht, wo das hinführt. Ne? Keine Ahnung. Gibt es auch keine Medikamente gegen Kokainabhängigkeit, das Problem. Methadon hilft da gegen Heroinabhängigkeit und so. Aber bei Kokain, da gibt es halt nichts. Ne? Alle dopaminsüchtig, weil die Dopaminhaushalt durcheinander kommt. Und dann sind die unglücklich, weil Serotonin, Dopamin, alles verstellt ist. Und dann müssen die halt was rauchen, damit das wieder in Einklang ist. Deswegen machen sie sich eigentlich nur noch gesund. Das ist jetzt nicht mehr, dass die jetzt irgendwie Spaß da hinten haben, sondern es nur noch gesund machen jeden Tag. Nur ich finde, Rauchen macht noch mehr abhängig als Spritzen. Also das ist, Rauchen ist das Heftigste, was geht, Kokain rauchen. Jeder, der das raucht, das weiße Zeug, der verändert sich. Da gibt es auch keine Ausnahmen. Ne? Das ist einfach so. Ja, und ja, jetzt bin ich gerade dabei, mich zu bemühen, in Bühne eine Wohnung klar zu kriegen. Da habe ich jetzt kümmere ich mich gerade drum, Wohnberechtigungsschein und so. Und ja, wie hat sich das entwickelt? Also ich würde lieber meine Freiheit für ein normales Leben einsetzen. Also ich hätte, wenn ich die Chance hätte, nochmal 14 Jahre alt zu sein, würde ich alles anders machen. Dann wäre ich nicht von zu Hause weggegangen. Wäre den normalen Weg gegangen, familiär, und hätte nicht da das Trotzkind gespielt, so, alles aus Trotz, ja, mache ich das jetzt hier so, ne, weil ich lasse mir das nicht verbieten, was ich mache. Und ich habe nicht gewusst, dass das so endet. Ne? Man denkt immer, Familie hält zusammen, aber dass man dann wegen so ein bisschen Gras so verstoßen wird, das war nicht der Plan. Und irgendwann war es halt um, dann ist es passiert und dann gab es keinen Weg zurück mehr. Und jetzt bin ich auf mich alleine gestellt und versuche das Beste daraus zu machen und gebe mir viel Mühe. Ja. Aber ich würde das gerne eintauschen gegen normales Leben, ja. Ja, das Problem ist, wir haben wenig Wohnungsmöglichkeiten hier, ne? Und vielleicht sollte man Leute einfach auf andere Städte verlagern, dass man Leuten sagt, muss ja nicht unbedingt in Münster wohnen, man kann ja auch nach Ibbenbüren ziehen oder nach Steinfurt oder egal wohin. Ne? Die meisten fixieren sich auf Münster, warten, ich will eine Wohnung hier haben, aber wissen ganz genau, es passiert sowieso nichts, weil hier keine Wohnungen sind. Durch die Studenten ist es sowieso ganz klar, dass die ganzen Wohnungen an die Studenten gehen, zum größten Teil. Und der Wohnungsmarkt ist einfach hier ziemlich schwierig. Ne? Und wie soll man dann, sag ich mal, Wege finden oder irgendwelche Institutionen gründen, um den Leuten zu helfen, wenn keine Wohnungen da sind. Ne? Das ist das Problem. Und jetzt alles hier auf Luxus zu machen und irgendwie die Stadt zu pimpen, hilft ja auch nicht, weil das sind dann keine Billigwohnungen, das sind teure Wohnungen. Das ist ja auch nicht dann der Weg, den Leuten zu helfen, die jetzt, sag ich mal, ich will nicht sagen unterste Schicht, aber der Kleinverdiener, ne? Da ist ja auch nicht mitgeholfen. Ne? Und man sollte auf jeden Fall sehr vorsichtig im Umgang mit Drogen sein und auch Alkohol, weil das sind halt alles süchtig machende Mittel. Und Familie ist das Wichtigste im Leben. Und mehr Solidarität, mehr Zusammenhalt, das wünsche ich mir von den Menschen. Und dass die Menschen einfach mal auch mehr, mehr Verständnis dafür haben, was auf der Straße passiert. Weil die Leute, die obdachlos sind, was sollen die denn machen? Die haben ja irgendwie, ist ja irgendwas schiefgelaufen. Ne? Und das ist, jeder denkt sich, warum hängt er auf der Straße, selber schuld oder so. Nee, da ist ja irgendwas schiefgelaufen, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und da ein bisschen mehr Verständnis für zu haben und da vielleicht auch, ja, ich will nicht sagen helfen, aber einfach das Verständnis aufbringen, dass die Menschen halt diese schwere Zeit gerade überstehen müssen. Und dass man da nicht unbedingt jetzt immer sagt, mit dem Finger drauf zeigt, guck mal, ist alles Dreck und das sind Assis und so, dies und das. Das sind Menschen, die irgendwie im Leben ihre Chance vertan haben oder dass irgendwas schiefgelaufen ist oder ein Schicksalsschlag passiert ist, dass sowas passiert. Und da einfach mehr Verständnis für zu haben. Ja, das würde ich mir wünschen.
Hinhören statt wegschauen, kurz HSW, ist eine fünfteilige Original Series von Studio Eskaliert im Rahmen des Hansa Forums Münster in Kooperation mit der B-Side. Mein Name ist Daniel Schlemermeier und ich bin verantwortlich für Idee, Regie und Executive Producing. Unser Editing bestand aus Mathis Rinsche und mir. Gestaltung und grafische Umsetzung Patrick Milky Eisenhut. Ein besonderer Dank gilt unseren Mentoren und Projektlotsen. Lukas Brinker, Marcel Fedde und Sascha Kulak, ohne die dieses Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen wäre. Dieses Projekt wurde durch das Hansa Forum Münster ermöglicht. Das Hansa Forum ist eine Initiative zur Gestaltung des Münsteraner Hansaviertels durch die hier lebenden Menschen. Ob sie hier wohnen, arbeiten oder viel Zeit verbringen. Wichtig ist, dass der Lebensmittelpunkt im Hansaviertel liegt. Im Zeitraum von 3 Jahren, von Anfang 2019 bis Ende 2021, legten Viertelmenschen Selbstwert und Ziele für die Entwicklung unseres Stadtteils fest und förderten gemeinwohlorientierte Projekte. Ermöglicht wird das Hansa-Forum durch die B-Side, der Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU Münster und der Initiative Nationale Stadtentwicklungspolitik. Ein besonderer Dank geht an unsere Supporter. Von der FH Münster, Michael Kortenbrede. Von der RUMS, Marc-Stefan Andres. Von Heite von Company, Britta Heithoff. Von Egotrips, Erol Tasko-Paran. Vom Aro und Gustav Grün, Kerim Benua und Team. Und von Elben, Nedal Georges und sein Team. Falls es dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Danke fürs Zuhören.